Ja, dann wollen wir diesen Abend beginnen. Ich habe Ihnen Blätter ausgeteilt zu die Gliederung zu Matthäus 24 und 25. Wir hatten vor 2 Tagen Kapitel 24 gelesen. Die Ereignisse der Endzeit, Verse 4 bis 31, Teil A. Und auf der Rückseite sehen Sie dann Teil B. Das war gestern über den Zeitpunkt des Endes und die Konsequenzen für Christi Nachfolger. Kapitel 24, Vers 32 bis 25, Vers 30. Und dann heute käme der Teil C daran über das Gericht nach dem Ende. Das ist Kapitel 25, Vers 31 bis 46. Nun hat sich aber gestern Abend noch eine Frage ergeben und ich bin Ihnen schuldig, einige Antworten. Und jetzt muss ich etwas einschieben, weil wir gestern ja gelesen hatten, dass der Herr gesagt hat, dass der Zeitpunkt seines Kommens ist ungewiss. Und deshalb ist es angesagt, dass wir wachsam sein sollen. Und die Zeit weiß niemand außer dem Vater allein. Mehrmals hat der Herr betont, dass er kommt zu einem Zeitpunkt, da wir es nicht wissen, also weder die Christen noch die Nichtchristen wissen den Zeitpunkt des Kommens des Herrn. Und diese Vorzeichen, von denen wir gelesen hatten in Kapitel 24 am Anfang und dann auch noch in Kapitel 24, Vers 15 und die folgenden Verse, da hatten wir gesehen, diese Vorzeichen hatten sich erfüllt in der Zerstörung Jerusalems. Das wird vor allem deutlich, wenn man das Kapitel 24 vergleicht mit der parallelen Stelle in Lukas 21. Also wenn Sie diese beiden Texte nebeneinander legen und Sie lesen diese beiden Texte durch, das ist ja ein und dieselbe Rede des Herrn Jesus, die hier berichtet wird. Aber in Matthäus 24 sagte der Herr, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen und so weiter. Und in Lukas 21, Vers 20 sagt er, wenn ihr sehen werdet Jerusalem von Heeren umzingelt, dann wisset, dass seine Zerstörung nahegekommen ist. Und die folgenden Verse sind ganz gleich. Da redet er über die schwangeren Frauen, dass sie wehe den schwangeren und stillenden Frauen in jenen Tagen, denn die Flucht wird eine schwierige Sache werden. Und genau dasselbe steht in Lukas 21. Also diese Stellen sind absolut parallel. Und das ist ja klar, es ist ja auch die gleiche Rede. Das heißt, die eine Rede, der eine Bericht über die gleiche Rede von Matthäus und der andere Bericht über diese Rede bei Lukas, die ergänzen einander und geben ein klares Bild. Also der Herr Jesus hat den Jüngern nur eine Rede gehalten, nicht mehrere dort am Ölberg an jenem Tage. Und was Matthäus berichtet und was Lukas berichtet, es geht um dieselbe Sache. Aber Lukas berichtet uns einige Verse, ein paar Details mehr als Matthäus, und das gibt uns größere Klarheit, sodass wir verstehen, aha, es geht ja da um die Zerstörung Jerusalems. Es geht nicht um einen zukünftigen Gräuel der Verwüstung, der erst aufgerichtet wird, oder um einen zukünftigen Tempel, sozusagen, dass der erste Tempel zerstört wird und der zweite Tempel, dann muss der weitere wieder ein Tempel aufgebaut werden und der wird dann wieder zerstört oder dort wird dann ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. So hat es der Herr Jesus nicht gesagt. Das wäre auch eine ziemliche Irreführung für die Jünger gewesen, wenn damals, als das alles geschah, wenn das gar nicht das ist, was der Herr Jesus in Matthäus 24 gesagt hat. Die Jünger hätten das gelesen, damals in den 60er Jahren, als das Matthäus-Evangelium verbreitet wurde, hätten die Jünger das gelesen, dann mussten sie an das denken, dass es um die Zerstörung Jerusalems geht. Wenn das nicht so wäre, dann wären sie in die Irre geführt worden. Ja, dann hätte, also das wäre eine ziemlich schwierige Sache gewesen für die Jünger. Sie könnten sich nicht mehr orientieren, was ist jetzt, von wovon spricht jetzt der Herr Jesus. Aber wenn man die Stellen zusammennimmt, das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium, und man stellt diese Berichte gegenüber, dann erkennt man sehr deutlich, dass es tatsächlich um die Zerstörung Jerusalems geht und des Tempels und nicht um eine zukünftige, etwa noch in der Zukunft liegende Verwüstung des Heiligtums. Und dann kam gestern die Frage auf, wie das dann aber zu verstehen ist mit dem Buch der Offenbarung. Und ich habe dann eine kurze Einführung gegeben, weil ich nicht die Zeit hatte, auf die Frage einzugehen. Ich hatte gesagt, dass man das Buch der Offenbarung am besten so versteht, wenn man sich hineinversetzt in die Lage derer, an die das Buch geschrieben war. Damit habe ich nicht gesagt, dass die Offenbarung nicht gültig sei für uns. Im Gegenteil, alles, was wir hier lesen, ist sehr, sehr wichtig, auch für uns. Aber es hilft uns viel besser, wenn wir uns hineinversetzen in die Situation der Jünger damals, der Christen von Ephesus und Smyrna und Pergamon und Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea. Also wenn wir uns, das sind ja die Menschen, an die dieser Brief gerichtet wurde. Das Buch der Offenbarung ist ein Brief mit einer siebenfachen Einleitung. Und diese siebenfache Einleitung dieses Briefes ist äußerst wichtig. Er sagt, an den Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe. Und dann gibt er eine Botschaft in Offenbarung Kapitel 2 am Anfang, ganz speziell für die Gläubigen von Ephesus. Und was er dort sagt, ist von großer Bedeutung. Und dann gibt er eine Botschaft an die Gemeinde von Smyrna, an den Boten der Gemeinde in Smyrna. Das heißt, der soll das dann auch weitergeben, den Gläubigen dort. Und was er dort sagt, ist von großer Wichtigkeit. Zum Beispiel sagt er in Offenbarung Kapitel 2, sagt er Vers 9, ich weiß um deine Werke, also hier geht es um die Gläubigen in Smyrna, ich weiß um deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und um die Lästerung von Seiten derer, die von sich selbst sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Hier spricht er die Feinde des Evangeliums an, das waren damals die Juden. Damals, wann war das? Das wissen wir nicht ganz genau. Manche meinen, das war in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Andere meinen, nein, das war schon in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Da streiten sich die Theologen, wann genau die Offenbarung geschrieben wurde. Es gibt Argumente für beide Daten. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass die Offenbarung geschrieben wurde in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, also früher, nicht erst später. Aber das ist jetzt, aber wichtig ist, dass in der damaligen Zeit waren die Juden ein großer Feind des Christentums. Also nicht alle Juden, aber sehr viele Juden. Einige Juden wurden ja gläubig, aber viele haben sich gegen Gott gestellt und der Herr Jesus nennt sie hier eine Synagoge des Satans, Feinde des Evangeliums. Und er sagt dann zu den Smyrnern, fürchte die Leiden nicht, die auf dich zukommen, siehe, der Teufel ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet 10 Tage Bedrängnis haben, werdet treu bis zum Tode. Und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Hier sagt der Herr, dass die Gläubigen mit Leiden rechnen müssen. Und zwar die Gläubigen von Smyrna. Und zwar 10 Tage. Wenn wir das lesen, dann dürfen wir jetzt nicht meinen, wir müssen jetzt 10 Tage ins Gefängnis. Nein, das ist ja an die Smyrner geschrieben, ich denke, das ist jedem klar. Aber es hilft uns, wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen in die Lage dieser Christen. Sie waren hart verfolgt und wenn man damals ins Gefängnis kam, das habe ich gelesen und ich hoffe, dass es stimmt, was ich gelesen habe, wenn man damals ins Gefängnis kam, dann um hingerichtet zu werden. Also das war nicht ein Gefängnis, um einfach ein paar Tage eingesperrt zu werden und dann wieder freigelassen zu werden, sondern üblicherweise war das so, dass man ins Gefängnis kam und man wartete auf die Hinrichtung. So wie Johannes der Täufer oder so wie Petrus damals in Apostelgeschichte 12. Und hier, wenn hier einige Menschen ins Gefängnis kommen, 10 Tage, dann heißt es, in 10 Tagen ist dann die Hinrichtung. Und so sehen wir, hier war schon eine Christenverfolgung zur damaligen Zeit. Und wer ist es? Wer ist der Feind? Der Teufel. Der wird euch ins Gefängnis werfen. Und dann heißt es in der nächsten Einleitung, nämlich an die Gemeinde in Pergamus, Vers 12, da sagt der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, ich weiß um deine Werke und wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und du verleugnetest nicht den Glauben an mich, auch nicht in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. In Pergamus, da wohnt der Satan, sagt er, da ist der Thron des Satans. Nun, da hatten sie einen Schlangenkult, aber nicht nur in Pergamus ist der Thron des Satans. Der Herr Jesus sagt, dass der Satan der Fürst der ganzen Welt ist. Das heißt, der Satan hat seinen Thron auch in anderen Städten aufgerichtet. Und es ist gut, wenn man sich dessen bewusst wird. Aha, die Gläubigen wohnen an einem Ort, wo der Satan regiert. Und der Satan wirft sie ins Gefängnis. Aber der Herr sagt, sie sollen sich nicht fürchten. Eines Tages wird der Spieß umgekehrt. Eines Tages wird der Satan ins Gefängnis geworfen. Und nicht für 10 Tage, sondern für 10 mal 10 mal 10. Und nicht Tage, sondern Jahre. 1000 Jahre wird er ins Gefängnis geworfen werden. Und wer wird auf dem Thron sitzen? In Offenbarung 20 heißt es, und ich sah Throne. Und sie setzten sich drauf. Und es waren die treu waren bis zum Tod. Das waren die, die das Zeugnis von Jesus Christus abgelegt haben, die mitten in den Leiden treu geblieben sind, das Wort Gottes zu verkündigen und sie sind dafür gestorben. Aber diese sieht er dann regierend. 1000 Jahre. Das Tier, das regierte nur 42 Monate. Das Tier, von dem er in Offenbarung 13 spricht, nur 42 Monate. Aber die Gläubigen, 1000 Jahre mit Jesus Christus. Man sieht hier den großen Kontrast. Eines Tages wird der Spieß umgedreht, sagt der Herr hier und macht hier den Gläubigen ganz viel Mut. Und der Antipas, der war der treue Zeuge, der wurde getötet, dort wo der Satan wohnt. Das war einer von den treuen Zeugen, der war genauso treu wie Jesus Christus. Christus wird vorgestellt als der treue Zeuge, der Fürst über die Könige der Erde, in Kapitel 1, Vers 5. Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Fürst über die Könige der Erde. Er ist den Weg vorausgegangen, er war der treue Zeuge. Und jetzt kommen die Gläubigen nach und sie werden im Buch der Offenbarung beschrieben als solche, die treu sind bis zum Tod. Es wird im Buch der Offenbarung gibt es nur 2 Gruppen. Lesen Sie mal das Buch der Offenbarung und schauen Sie, wie viele Gruppen von Christen gibt es, wie viele Gruppen von Menschen gibt es. Es gibt nur 2 Arten von Menschen. Die einen, das sind die, die dem Tier nachfolgen und sie kommen in das ewige Feuer am Ende. Und dann gibt es die anderen, die folgen Jesus Christus nach und sind ihm treu und sie müssen sterben dafür und sie regieren dann mit Jesus Christus. Es gibt nur diese 2 Gruppen. Damit will das Buch der Offenbarung will damit zeigen, dass es um alles geht.
Das heißt nicht, dass jeder Christ sterben wird. Das weiß Johannes selber, dass nicht jeder Christ stirbt. Also ich meine jetzt den Märtyrertod erleiden muss. Aber die Bereitschaft für Christus zu leiden, die muss vorhanden sein. Und nicht nur bei den Leuten von Ephesus und von Smyrna und von Pergamus, sondern auch bei jedem Christen danach. Und es wird dann in dieser siebenfältigen Einleitung zu diesem Brief, wird jedes Mal am Ende der Einleitung geschrieben, wer überwindet, der wird etwas bekommen. Da heißt es zum Beispiel, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern umkleidet werden, in Kapitel 3, Vers 5. Ja. Oder wer überwindet, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempelheiligtum meines Gottes machen, in Kapitel 3, Vers 12. Oder wer überwindet, den werde ich zu geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, Kapitel 3, Vers 21. Siebenmal heißt es, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Aber nie wird gesagt, was man überwinden wird. Weder in der Botschaft an Ephesus, noch an Smyrna, noch an Pergamus, noch an Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, nirgends. Was muss man denn überwinden? Und nachdem jetzt diese Einleitung geschrieben ist, in Kapitel 2 und 3, ist jeder ganz gespannt, wie geht es denn jetzt weiter? Wir sollen überwinden und das ist ganz wichtig, aber wo ist der Feind? Und dann wird beschrieben, dass der Herr Jesus überwunden hat, in Kapitel 5, Vers 5, der Löwe hat überwunden, der aus dem Stamme Juda ist. Der hat den entscheidenden Sieg davongetragen. Und dann, es aber steht wiederum nicht da, wen er denn überwunden hat, wer der Feind ist. Aber nachher lesen wir in Kapitel 12, Vers 11, und sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn überwunden. Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie liebte nicht ihre Seele bis zum Tode. Wen haben sie überwunden? Wir müssen weiter vorne lesen. Vers 10. Jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden und die Autorität seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Und dieser Feind ist, wird dann weiter beschrieben, Vers 12, deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel und die, die in ihnen die Wohnung haben. Wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen, weil der Teufel zu euch niederstieg mit großem Grimm, wissend, dass er wenig Zeit hat. In diesem Kapitel 12 wird ein Drache beschrieben. Kapitel 12, Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und sieben Diademe auf seinen Köpfen und sein Schwanz fegt ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und er warf sie auf die Erde und der Drache stellte sich vor die Frau hin. Vor welche Frau? Da war eine Frau und da war ein Drache. Die Frau, von der heißt es in Vers 1, die war bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie, dass sie Wehen hatte und ihre Schmerzen bei der Geburt. Das Bild, das Johannes hier sieht, ist ein ganz schreckliches, schlimmes Bild. Da ist ein Drache. Der Drache wird beschrieben wie eine alte Schlange. Der heißt der Teufel und der Satan. Und da ist eine Frau und die Frau, die ist schwanger. Und der Satan wartet, bis sie das Kind geboren hat, damit, wenn sie das Kind geboren hätte, er sich drauf stürzen kann und dieses Kind fressen kann. Schreckliches Bild. Was soll da dargestellt werden? Nun, wenn wir an die Bibel denken im Alten Testament, wo ist von einer Frau die Rede und von einer Schlange? Und von einer Feindschaft zwischen einer Frau und einer Schlange? Wo finden wir das in der Bibel? Bitte? 1. Mose, ganz am Anfang. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Eine Feindschaft, die sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht. Die Frau, aus der soll später der Messias kommen, der dem Kopf der Schlange zertreten wird. Diese Frau hat Nachkommen. Später kam der Abraham aus dieser Frau. Abraham stammt von Eva ab. Wir alle, aber Abraham auch. Und von Abraham, da gab es dann einen Mann, ein Enkel, der hieß Jakob. Und der Jakob, der hatte einen Sohn, der hieß Josef. Und der Josef hatte einen Traum. Und von wem träumt er? Von Sonne, Mond und 12 Sterne. Die verbeugen sich vor ihm. Oder 11 Sterne. Ja? Die Sonne, Mond und Sterne, 12 Sterne, hier ein Bild für die Familie Jakobs, das Israel im Alten Testament. Und dann geht es aber weiter, diese Frau ist offensichtlich das treue Gottesvolk, durch die ganze Geschichte hindurch. Und dieses treue Gottesvolk, diesem Gottesvolk wurde ein Messias verheißen, ein Erlöser. Und wie haben sie sich gesehnt nach dem Erlöser? Die Treuen aus dem Volk schrien, Herr, dass du doch den Himmel zerreißen würdest und herabkommen. Und in Micha Kapitel 4, muss gerade schauen, in Micha Kapitel 4, möchte ich diesen Vers, in Kapitel 5, Vers 1, du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir der hervorgehen, der bestimmt ist, Herrscher über Israel zu sein. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben, bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Söhnen Israels. Hier ist die Rede von dem Messias. Oder in Jesaja 26, Vers 17, wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und schreit in ihren Wehen, so sind wir gewesen, o Herr, ferne von deinem Angesicht. Jesaja 26, Vers 17. Hier ist das Bild von dem Volk, das treue Gottesvolk schreit nach dem Messias und es erduldet Leiden durch die Geschichte hindurch, viele Jahre, Jahrhunderte hindurch. Wann kommt der Messias? Das ist das treue Gottesvolk, die Frau. Und dann endlich kommt er. Und wie er geboren wird, da steht der Drache und will das Kind töten. Der Satan wollte von Anfang an den Messias töten, als er noch ein junges Kind war. Wollte der Satan ihn töten, aber es ist ihm nicht gelungen. Dieses Kind, der Messias, ist am Kreuz gestorben und ist in den Himmel aufgefahren und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Er wurde entrückt zu Gott und seinem Thron, heißt es hier in Offenbarung Kapitel 12, Vers 5. Sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der allen Völkern ein Hirte sein soll, mit einem eisernen Stabe, und ihr Kind wurde entrückt hin zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste. Interessant. Die Frau flieht in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wir müssen immer, wenn wir solche Bilder lesen, das ist ja eine Vision, das ist bildhaft geschrieben, müssen wir immer ans Alte Testament denken. Wo ist das Volk Gottes in die Wüste geflohen im Alten Testament? An eine Stätte, wo Gott sie ernährt hat, jeden Tag ernährt. Auf was ist hier Bezug genommen? Was ist das Bild, was ist das Motiv aus dem Alten Testament, mit dem er das hier vergleicht? Wo lesen wir sowas im Alten Testament? Die Wüstenwanderung, Israel kommt heraus, der Satan hatte einen Mann, das war der Pharao. Und der Pharao hat das Volk Gottes geknechtet. Und der Pharao wollte das Volk Gottes umbringen. Aber das Volk Gottes flieht in die Wüste. Und dort hat sie eine Stätte von Gott bereitet. Dort ist Gott und jeden Tag speist er sie mit Manna. Viel mehr als 1260 Tage. Aber hier ist dieses Bild von 1260 Tage. 1260 Tage, wo haben wir das im Alten Testament? Das haben wir an zwei Stellen, Geschwister. Zum einen haben wir das zur Zeit von Elia. Als Elia lebte, da gab es eine furchtbare Verfolgung. Wer hat verfolgt? Wisst ihr, wer die Frau war, die ihn verfolgt hat? Isabel, ja. Isabel. Isabel, die kommt schon im Buch der Offenbarung in Kapitel 2 vor. Das ist nichts Neues für die Leser. Ah, Isabel, was hat die gemacht? Die hat die Propheten Gottes verfolgt. Und der Elia hat geschaut, dass einige in die Höhlen versteckt werden. Und Obadja hat ihm geholfen. Und Elia wurde jeden Tag versorgt. Gott hat ihn versorgt, dort in der Wüste, am Bach Krit. Jeden Tag. 1260 Tage. Es waren genau 3 Jahre und 6 Monate. Und wenn man das umrechnet in Tagen und das Monat zu 30 Tagen nimmt, dann sind das 1260 Tage. 3,5 Jahre. Und noch einmal lesen wir im Alten Testament von dieser Zeit, und zwar in der Zeit, als dieser böse Antiochus der IV., dieser syrische König der Seleukiden, als er das Gottesvolk schlimmstens verfolgte, eine schreckliche Trübsalzeit über das Gottesvolk brachte. Daniel Kapitel 8 zum Beispiel lesen wir davon, Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 11, Daniel Kapitel 12, lesen wir von diesen Zeit, dort ist auch diese Zeit angegeben, einmal heißt es 1290 Tage, aber das ist so ziemlich gleich wie 1260 Tage. Wissen Sie warum? Weil die Juden haben manchmal einen Monat eingeschoben. Etwa alle drei Jahre musste man einen Monat einschieben, weil die Juden zählten nämlich die Monate nach den Monden. Und die Monde, die Mondmonate, das sind nur 28 Tage etwa. Und wenn man dann nur nach den Monden immer die Monate zählt, dann stimmt es mit dem Sonnenjahr nicht mehr überein. Denn das Mondjahr, das sind etwa 354 Tage im Jahr. Und das Sonnenjahr, das sind 365 Tage im Jahr. Und das heißt, nach 3 Jahren fehlen dir etwa 33 Tage. Was machen wir jetzt? Dann hat man einfach einen Monat eingeschoben. Einen Zusatzmonat, sodass man dann in 3,5 Jahre hatte man nicht 42 Monate, sondern 43 Monate. Und das waren dann nicht 1260 Tage, sondern 1290 Tage. Also das sind wieder etwa 3,5 Jahre, je nachdem, ob der Zusatzmonat dabei ist oder nicht. Also so kommt man immer wieder auf diese 3,5 Jahre. Und das war damals, als dieser Antiochus den Tempel entweihte und furchtbare Gräueltaten anrichtete und viele Juden, 80.000 Juden niederschlachtete dort in Jerusalem, den Tempel verderbte und die Stadtmauern niederriss und das jüdische Gesetz verboten hat und Schweinebrühe und Schweineblut verspritzt hat im Tempel und eine Götzenstatue vom Zeus aufgestellt hat auf dem Brandopferaltar am 25. Dezember im Jahre 167 vor Christus. Und dann waren 3 Jahre und 10 Tage, da war der Tempel entweiht. Und nach 3 Jahren und 10 Tagen wurde der Tempel neu eingeweiht. Aber die ganze Zeit der Verfolgung war etwa 3,5 Jahre. Also, wenn hier von 3,5 Jahren die Rede ist, dann ist das Motiv aus dem Alten Testament gegriffen. Deshalb hier diese Zeitangabe. Also die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und dann lesen wir weiter in Vers 13, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und der Frau wurden die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, dorthin, wo sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Was sind das? Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 3,5 Zeiten. hieß wiederum dieselbe Zeit wie vorher, 1260 Tage oder 3,5 Jahre. Und dieser Ausdruck kommt auch aus dem Buch Daniel, aus Kapitel 12 und aus Kapitel 7. Dort wird es auf den Antiochus bezogen und hier wird es aber auf das Gottesvolk bezogen. Das Gottesvolk wird auf Adlersflügeln herausgetragen in die Wüste. Das ist das Bild von Exodus Kapitel, also 2. Mose 19, Vers 4. Auf Adlersflügeln habe ich euch herausgetragen und habe euch zu mir gebracht in die Wüste, sagt Gott zu dem Gottesvolk dort. Aber das Bild ist hier bezogen nicht auf das Gottesvolk damals in Israel, sondern auf das Gottesvolk zum Zeit, als der Herr Jesus sich auf den Thron gesetzt hat. Das war, der Herr Jesus hat sich auf den Thron gesetzt nach der Himmelfahrt und regiert als König, und der Satan hat einen entscheidenden Schlag bekommen. Er wurde runtergeworfen, also im Bilde gesprochen, wurde er runtergeworfen, und der Satan weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und er will jetzt diese Frau verfolgen, weil er das Kind, das kann er nicht mehr verfolgen. Das Kind ist ihm entwischt. Aber jetzt kommt seine ganze Wut auf die Frau. Wer ist die Frau? Das treue Gottesvolk. Und jetzt will er diese Frau töten. Der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, Vers 14, dorthin, wo sie ernährt wird für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, weg vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Maul Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, damit diese vom Strom weggeschwemmt werde. Das ist wie beim Pharao. Der Pharao wollte die Israeliten damals ins Wasser treiben, oder? Und was geschah? Ein Wunder. Die Erde tut sich auf, oder in dem Fall das Meer tut sich auf, und ein Spalt entsteht, und sie können durch das Wasser hindurch ziehen. Und der Pharao kann ihnen nichts anhaben. Und hier, die Erde kam der Frau zur Hilfe, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul warf. Hier ist das Bild, dass die Erde ihren Mund auftut und verschlingt die Feinde, beziehungsweise verschlingt das Wasser, das der Feind gegen die Frau wirft. Das ist ähnlich auch wie die Rotte Kora. Die Rotte Kora waren die Feinde des Mose und sie werfen sich mit ihrer Macht gegen Mose, oder? Und sie wollen ihn jetzt absetzen. Und was geschah? Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Kora und seine ganze Rotte. Und weg waren sie. Genau wie hier das Wasser, weg war es. Und das Gottesvolk bleibt bewahrt. Hier ist das Bild, die Bilder sind alle aus dem Alten Testament gegriffen, aber wir müssen uns überlegen, was bedeutet denn das Bild? Nun, das Bild bedeutet, dass das Gottesvolk bewahrt bleibt. Trotzdem der Satan tobt, der Feind in Ephesus und in Smyrna und in Pergamus, wo schon ein Christ sein Leben lassen musste, und in Smyrna, wo Christen 10 Tage ins Gefängnis kamen, dort denken Sie sich, der Satan ist so stark und der Satan, der will uns alle auffressen, der will uns alle zerstören. Das kann einem sehr niederdrücken, oder? Und wenn wir auf die Macht Satans konzentriert sind, dann geht es uns auch so. Aber was sagt Gott diesen Christen? Sie sollen auf ihn schauen. Gott wird sein Volk bewahren. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Matthäus 18, Vers 16. Und 17 und 18. Also, Gottes Volk bleibt bewahrt. Und der Drache war zornig über die Frau. Das ist über das Gottesvolk. Bitte, die Frau ist das Bild als das ganze Gottesvolk. Und zwar als Kollektiv, das heißt als Gesamtes gesehen. So wie im Alten Testament die Tochter Zion. Das waren die Erlösten, die Gläubigen. Das ist wie eine Frau. Das ist Gott, Gott bewahrt sie. Ja? Und was macht der Drache jetzt? Und der Drache war zornig über die Frau. Und er ging weg, Krieg zu führen mit den Übrigen ihres Samens. Wer sind die Übrigen? Naja, der erste Samen, der erste Nachkomme war der Herr Jesus. Das war der erste Sohn, den sie geboren hat. Und die anderen, wer sind die? Das wird erklärt. Wir brauchen nur weiterlesen. Das sind die, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das sind die einzelnen Gläubigen. Also der Satan, weil er die Frau als Ganze nicht töten kann, die Gemeinde als Ganze nicht töten kann, deshalb wendet er sich jetzt gegen die Einzelnen, jeden einzelnen Christen, die einzelnen Heiligen, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Merken Sie, wie er betont, dass die Gläubigen das Zeugnis Jesu Christi hochhalten. Wenn sie das nicht mehr tun, dann sind sie dem Satan schon in die Schlinge gekommen. Wenn die Gläubigen aufhören zu reden, wenn sie schweigen, oh, wir haben Angst, wir sagen nichts mehr. Das darf nicht sein. Sie sollen weiterhin Zeugen sein für die Wahrheit. Und der Satan will sie jetzt, die einzelnen Gläubigen, will er jetzt umbringen, nach der Reihe. Und um das zu tun, wird in diesem Bild jetzt, stellt er sich an den Strand des Meeres. Ich stand jetzt in der Vision, sagt Johannes, ich stand am Sande des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. 7 Köpfe und 10 Hörner hatte es und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Was ist das jetzt? Ein Tier, da ist das Meer. Und wenn das Meer, aus dem Meer ein Tier heraussteht, was sieht man zuerst? Ja, die Köpfe. Die Köpfe. Und er zählt, es sind 7 Köpfe. Und es sind 10 Hörner. Ja, woran denkt man jetzt? Wir müssen immer, wenn wir solche Bilder haben im Buch der Offenbarung, müssen wir immer ins Alte Testament gehen mit unserer Fantasie, sofort im Alten Testament suchen, wo sind 7 Köpfe und wo sind 10 Hörner. Wissen Sie, wo die sind? Wo sind die 10 Hörner im Alten Testament? In Daniel Kapitel 7. Dort stand der Daniel in einer Vision. In einer Vision sieht er ein Meer. Und aus dem Meer erheben sich Tiere, 4 Tiere. Das erste Tier war ein Löwe, das zweite Tier war ein Bär, das dritte Tier war ein Panther. Der Löwe hatte einen Kopf, der Bär hatte einen Kopf, der Panther hatte wie viele Köpfe? Wie viele Köpfe hat der Panther? Weiß das jemand? 4. Der Panther hatte 4 Köpfe, also jetzt haben wir schon 6. Und dann kam noch ein viertes Tier heraus, das hatte auch einen Kopf. Wie viele Köpfe haben wir jetzt? 7. Und das vierte Tier hatte 10 Hörner. Ah, jetzt haben wir es. 7 Köpfe und 10 Hörner. Das Tier, das hier herauskommt, ist ein Tier. Das Tier, das Daniel gesehen, die Tiere, die Daniel gesehen hatte, waren 4 Tiere. Und denn im Daniel-Buch wurde gesagt, wer diese 4 Tiere sind. Das waren das erste Tier, der Löwe, das waren die Babylonier, das babylonische Weltreich und ihre Könige. Ja. Das zweite Tier, das waren die Medo-Perser, das Medo-Persische Reich. Und das dritte Tier, das war das makedonische Reich von Alexander dem Großen. Und das vierte Tier, das waren die Nachfolger, das war das Reich, das nach dem Alexander dem Großen kam. Das Reich von Alexander dem Großen wurde zerschlagen und dann kam ein anderes Reich auf. Und dieses Reich, das dann kam, war das Reich der Ptolemäer und Seleukiden. Das war das Reich vom König des Nordens und vom König des Südens. Das war ein großes Reich, das genau diese Gebiete, die Alexander erobert hatte, dann auch eingenommen hat. Und aus diesem Reich, aus dem Seleukidenreich, kam dann ein kleines Horn, das heißt ein Mann hervor, ein König, der hat das Gottesvolk auf furchtbarste Weise verfolgt. Das war Antiochus der Vierte. Also wir merken hier, diese 4 Tiere aus dem Danielbuch, die sind jetzt alle vereint und dort in der Offenbarung lesen wir von einem Tier, das alle Elemente der 4 anderen Tiere in sich vereint, aber es ist ein fünftes. Dieses Tier ist nicht das erste und es ist nicht der zweite und es ist nicht das dritte, es ist auch nicht das vierte. Es ist ein neues Reich. Und jetzt denken wir dran, welches Reich hat existiert zur Zeit, als die Christen von Ephesus die Offenbarung bekamen und die von Pergamus und von Smyrna und von Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea? Welches Reich war da? Das Römische Reich, genau. Das Römische Reich. Das war das Tier, das hier heraufgestiegen ist. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, das war, heißt wie der griechische Alexander der Große, von der, was sein Wesen betrifft. Das Römische Reich hat alle griechischen Elemente übernommen und seine Füße waren wie die eines Bären. Das Römische Reich das Griechische Reich hatte die medopersischen Elemente übernommen und das Römische Reich hatte die griechischen Elemente übernommen. Und die Lästerung, das Maul, wie das eines Löwen, das war das von Babylon. Und genauso frech wie der babylonische König, so waren die Kaiser von Rom mit ihrem Mund. Und der Drache gab ihm seine Kraft. Also das Römische Reich, das war dieses Tier, und der Drache, der Satan, der stand hinter dem Tier. Der gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und auf der ganzen Erde staunte man hinter dem Tier her, und sie huldigten dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab, und huldigten dem Tier. Wer ist dem Tiere gleich? Wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Beachten Sie bitte, nicht das ganze Tier ist gestorben, sondern nur einer seiner Köpfe ist getötet worden. Einer seiner Köpfe wurde zu Tode geschlachtet. Aber indem, dass einer seiner Köpfe zu Tode geschlachtet wurde, bekam das ganze Tier eine Todeswunde. Das heißt, es sah so aus, als ob jetzt das Tier stirbt. Das ganze Tier. Das Tier ist das Römische Reich, Geschwister. Und dieses Tier bekam eine ganz, ganz schlimme Wunde. Und zwar indem einer dieser Regenten, einer dieser Köpfe wurde getötet. Jetzt muss man ein bisschen die Geschichte Roms sich vor Augen führen. Welcher Kaiser von Rom wurde getötet? Und mit seinem Tode war der Gedanke an das Römische Reich zu Ende. Und es sah so aus, als ob es kein römisches Reich mehr gibt. Das Ende des römischen Imperiums. Welcher Kaiser war das, der getötet wurde und bei dessen Tode man dachte, so, das ist jetzt vorbei mit dem römischen Reich. Wissen Sie es wer? Die Geschichtler, die wissen das schon. Der Erste, Cäsar. Als er getötet wurde vom Senat, ich weiß nicht, wie viel Stiche in seine Brust gingen mit dem Messer, aber als er getötet wurde, hat man gedacht, so, jetzt ist der Gedanke vom Kaisertum ist zu Ende. Aber es war nicht so. Wie durch ein Wunder kam ein Mann an die Macht, der hieß Octavianus Augustus. Und er wurde ein Kaiser wie nie zuvor. Etwa 45 Jahre regierte er und er schuf ein Riesenreich. Er vereinigte alle Kraft in sich selber und er schuf den sogenannten römischen Frieden. Auf Lateinisch heißt das Pax Romana, ging in die Geschichte ein. Unter diesem Mann hat die ganze Welt gestaunt über dieses mächtige römische Reich. Und wer war imstande, gegen dieses Reich einen Krieg zu führen? Niemand. Das war das stärkste Reich der Welt. Die ganze Erde staunte hinter dem Tier her und die ganze Erde betete es an. Augustus heißt der Verehrenswürdige, das war göttlicher Titel. Und das Tier lebte wieder und besser als je zuvor. Und da kamen die weiteren Köpfe, da kam der dritte Kopf, Tiberius und der vierte Kopf Caligula und der fünfte Kopf Claudius und der sechste Kopf der Kaiser Nero. In Kapitel 17 lesen wir, fünf sind gefallen, einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Fünf sind gefallen, die fünf Kaiser, einer ist Nero und einer ist noch nicht gekommen. Damit ist wahrscheinlich der Kaiser Vespasian gemeint. Denn nach Nero waren zwar drei Kaiser, die alle in einem Jahr regierten und gleich umgebracht wurden oder war gleich wieder zu Ende mit ihrer Herrschaft. Und dann kam eine neue Dynastie, dann kam der Vespasian an die Regierung. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, um uns hineinzuführen in die Situation der Gläubigen im ersten Jahrhundert, was sie erlebt haben. Und die Christen in Kleinasien, dort in Ephesus und Smyrna und Umgebung, die haben eine Verfolgung erlebt, aber die Verfolgung kam nicht gleich direkt von Rom, sondern die Verfolgung kam meistens über die Juden. Die Juden stachelten die Römer an und die Römer verfolgten die Christen. So war es im Alten, so war es in der Apostelgeschichte auch. Die Juden verklagten die Christen bei den Behörden, bei den römischen Behörden, und dann haben die römischen Behörden die Gläubigen entweder eingesperrt oder getötet oder was auch immer. Jedenfalls, die erste große, richtige Christenverfolgung gab es in Rom unter dem Kaiser Nero, der als die Stadt Rom angezündet wurde, und dann wurde den Christen das in die Schuhe geschoben, und die Christen und der Kaiser Nero ließ dann ganz viele Christen hinrichten, und in der Arena wurden sie den Löwen vorgeworfen, und Schreckliches geschah in diesen Jahren 64 bis 68 nach Christus etwa. 68 nach Christus starb der Kaiser Nero. Und dann war die Frage, wie geht's weiter? Aber worum es mir eigentlich geht, ist, ich möchte ein bisschen hineinführen und zeigen, dass es um die damalige Zeit geht. Es geht nicht um die Zukunft, Geschwister. Dieses Tier ist im Wesen damals da gewesen. Es ist im Wesen heute auch noch da übrigens. Fahren Sie nach Nordkorea, dann werden Sie das Tier kennenlernen. Fahren Sie in den Iran, dann sehen Sie das Tier. Fahren Sie irgendwo hin, wo Christen verfolgt werden, dann sehen Sie, wie das Tier wütet und wie das Tier die Heiligen verfolgt. Das Tier, das kommt, das ist, dann ist es nicht, dann sieht es aus, als ob kein Tier da ist, es gibt keins, und dann ist wieder eins da. Und es ist immer noch dasselbe. Aber hier, für diese Christen ist das geschrieben, das war an diese Zeit geschrieben, als das Tier, das römische Tier war. Und deshalb müssen wir uns zuerst einmal damit befassen. Das war für diese Christen geschrieben. Und wir heute leben in einer ganz ähnlichen Situation. Deshalb können wir so viel lernen. Und wir können wissen, wer hinter dem Tier steckt. Denn wie hinter dem Tier damals, hinter dem Augustus und hinter dem Nero, der Satan steckte, so steckt heute auch hinter dem Kim oder wie der heißt in Nordkorea, steckt auch der Satan. Und hinter den anderen Regierungsformen, die Gottes Volk unterdrücken, steckt der Satan. Und dann können wir die Parallelen ziehen. Und dann wird das Buch der Offenbarung sehr aktuell für uns heute. Aber wir dürfen bitte nicht zuerst das Buch nicht aus dem Zusammenhang reißen, in dem es geschrieben war. Denn wenn wir das tun, dann kennen wir uns nicht mehr aus und dann haben wir ein fertiges Durcheinander. Also bleiben wir mal bei dem Zusammenhang, dem geschichtlichen Zusammenhang damals, als das geschrieben wurde. Dann werden wir das Buch besser verstehen. Und dann, ich kann jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber das möchte ich noch zeigen. Es heißt in Vers 5, es wurde ihm ein Mund gegeben, der Großes redete und Lästerung, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, zu schalten und zu walten 42 Monate lang. Hier haben wir wieder die gleiche Zeit. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Das ist dieselbe Zeit, wo die Frau in der Wüste bewahrt wird. Gottes Volk wird bewahrt. Das ist dieselbe Zeit, in der der Drache wütet und tobt. Drei Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist dieselbe Zeit, in der das Tier die Heiligen töten möchte. Und welches Tier? Das siebenköpfige Tier. Geschwister, es geht um das siebenköpfige Tier. Es geht nicht um den sechsten Kopf oder den siebten Kopf oder den ersten Kopf. Es geht um das gesamte siebenköpfige Tier. Das gesamte Tier hat eine Zeit von 42 Monaten und nicht länger. dann ist Schluss mit dem Tier. Dann kommt der Messias und wird das Tier vernichten. Merken Sie, dass die 42 Monate nicht buchstäblich zu nehmen sind? Das geht ja gar nicht. Denn 42 Monate, das wären 3,5 Jahre, dann wäre ja im Jahr 34 nach Christus der Herr Jesus wiedergekommen. Das wussten die Christen damals, dass das gar nicht geht, denn das Buch wurde ja erst in den 60er Jahren geschrieben. Das war ja schon 30 Jahre her. Also die Christen, die das damals gelesen haben, die haben auch verstanden, dass die 3,5 Jahre nicht buchstäbliche 3,5 Jahre sind, sondern diese 3,5 Jahre sind Motive aus dem Alten Testament. Dort waren es buchstäbliche 3,5 Jahre. An das wird jetzt übertragen, in ein Bild eingebaut. Und dieses Bild, die 3,5 Jahre gehören zu dem Bild. Genau wie das Tier ja auch ein Bild ist. Das Tier ist ja gar kein Tier. Das Tier ist ja ein Reich. Also wir müssen Acht geben, dass wir, wenn wir nachdenken über das Bild, dass wir es in der richtigen Weise übertragen. Jetzt sagt jemand, ja, aber dann nehmen wir die Bibel nicht wörtlich. Doch, wir nehmen sie ganz, ganz wörtlich. Denn was Johannes gesehen hat, war wirklich ein Tier. Und was er gesehen hat, war wirklich, dass dem Tier 42 Monate gegeben wurden. Und es war wirklich genau so, dass, was berichtet wird, das hat er gesehen. Wortwörtlich. Aber was er gesehen hat, war ja nur ein Bild. Jetzt müssen wir überlegen, was dieses Bild denn bedeutet. Und dazu gibt uns der Engel manchmal einen Hinweis, gibt uns Erklärungen und manchmal nicht. Wo er uns nicht Erklärungen gibt, dann ist es ein bisschen schwierig, dann müssen wir ein bisschen vermuten und raten. Aber wo er uns klare Hinweise gibt, dann wird es ganz klar. Und was hier klar ist, ist durch die Parallele mit dem Danielbuch, dass das Tier ein Weltreich ist. Und dieses Weltreich war genau zu der Zeit, als die Christen das Buch gelesen haben. Das war ja für sie geschrieben, es war ja ein Brief an die Gläubigen in Ephesus bis Laodicea. 42 Monate lang kann also gar nicht 1:1 übertragen werden, denn die Zeit ist ja schon viel, viel länger gelaufen als 42 Monate. Und er öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen zu lästern und seine Wohnung und die im Himmel die Wohnung haben. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Jetzt sehen wir, das ist der Kampf. Hier ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben. Der Kampf geht einerseits gegen den Drachen, aber andererseits der sichtbare Feind ist das Tier. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das Tier überwinden? Hier sieht es so aus, als ob das Tier die Gläubigen überwindet. Die bringt einfach die Gläubigen um, dieses Tier. Und es werden ihm huldigen, Vers 8, es werden ihm huldigen alle, die auf der Erde wohnen, also das ganze römische Imperium, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des geschlachteten Lammes von Gründung der Welt an, also alle Ungläubigen. Wenn jemand ein Ohr hat, höre er. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, gehe er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer und der Glaube oder die Treue der Heiligen. Das ist hier gefordert. Das ist hier verlangt. Darum geht es, dass die Gläubigen Ausdauer halten. Und jetzt wissen die Epheser und die von Smyrna und die von Laodicea, jetzt wissen sie, was sie zu tun haben. Sie müssen Ausdauer haben und sie müssen im Glauben an Christus festhalten und das Zeugnis von Jesus Christus festhalten. Und dann kommt ein anderes Tier auf aus der Erde und das hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Das ist das nächste Bild, das er jetzt sieht. Da kommt ein anderes Tier, aber das schaut ganz anders aus. Das ist verführerisch, wie ein Lamm schaut es aus, wie Jesus schaut es aus. Aber wenn es den Mund öffnet, oh, dann erkennt man, das redet wie ein Drache, das redet wie der Teufel selbst. Das heißt, dass an der Botschaft dieser falschen Propheten, die aufstehen, kann man sie erkennen. Aber äußerlich schauen die falschen Propheten ganz friedlich aus, aber dass ihre Botschaft, die ist die des Drachen. Damals waren das wahrscheinlich, ich weiß es nicht, damals waren das wahrscheinlich die Behörden, die Anbetung des kaiserlichen Bildes förderten. Der Kaiser hatte ja überall Standbilder aufstellen lassen, im ganzen Römischen Reich, und diese Standbilder sollten verehrt werden. Und es gab Behörden und es gab Einrichtungen, die haben geschaut an die jeweiligen Orten, wo man halt war, dass dem Kaiser Ehre erwiesen wird. Und wenn man das nicht getan hat, bekommt man Schwierigkeiten. Und hier sagt Johannes im Voraus, dass die Zeit viel schwieriger noch werden wird. Es kommt zu einer großen Krise und die Gläubigen müssen sich entscheiden, werden sie jetzt das Standbild anbeten oder werden sie festbleiben und werden sie bei Christus bleiben. Im Prinzip hat sich nichts geändert, liebe Geschwister. Das Prinzip ist heute genauso. Durch die ganze Geschichte hindurch war es so. Es gab immer falsche Propheten, die dem weltlichen System, dem tierischen System, in die Hände gespielt haben. Heute verwendet man die Medien. Heute verwendet man nicht einen Mann, der herumreist, sondern heute hat man schon am Handy und überall, in den Fernsehern und überall, haben wir die Botschaft, die Großen, die Mächtigen dieser Welt verbreitet haben wollen. Ja, die Parallelen sind genauso da, Geschwister. Deshalb ist das so aktuell. Wir müssen nicht warten. Manche Christen warten auf irgendeinen Zukünftigen, der dann kommt und der das alles einführt. Das ist schon längstens da, Geschwister, und zwar seit Jahrhunderten. Und das ist das. Deshalb habe ich so große Angst vor den Endzeitspezialisten. Wissen Sie das? Ich fürchte mich vor diesen. Ich fürchte mich, weil sie eine falsche Botschaft bringen und die Gläubigen meinen, ah, das kommt alles in der Zukunft. Jetzt können wir noch schlafen. In der Zukunft, dann werden wir dann schon einmal aufwachen und dann werden wir uns dann rüsten. Und sie verschlafen die Gegenwart und merken nicht, dass wir heute mit einem Drachen zu kämpfen haben, dass wir heute mit einem Tier zu kämpfen haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn diesen Kampf an? Mit welchen Mitteln? Gehen wir einfach Demonstrationen machen oder Unterschriften sammeln? Wie kämpft man gegen das Tier? Nicht so, Geschwister. Das mag schon mal gut sein, wenn man einem Bürgermeister ins Gewissen redet. Das darf man, das hat Johannes der Täufer auch getan. Aber das Hauptmittel ist, Zeugen Jesu Christi zu sein. Und zwar freimütig die Botschaft hinauszutragen. Und wenn es was kostet, dann wollen wir bereit sein, unser Leben zu geben. Ohne wird ja ohnehin noch nicht gefordert. Aber es könnte mal gefordert werden. Wie der Antipas, der treue Zeuge, der treu war bis zum Tod. Geschwister, die Zeit ist heute. Die Zeit ist nicht irgendwann morgen und weit in der Zukunft und hoffentlich erleben wir sie nicht. Nein. Stellen Sie sich auf die Straße und sagen Sie den Leuten, dass Homosexualität Sünde ist. Oder schreiben Sie es in die Zeitungen, dass es nur einen Weg gibt der Rettung, Jesus Christus und keinen anderen. Und schauen Sie, was passiert. Dann wird sich Widerstand erheben. Also, ich will hier nur zeigen, das Buch der Offenbarung wird deshalb missverstanden, weil man denkt, das bezieht sich auf die ferne, ferne Zukunft irgendwann und wir können inzwischen ruhig sein. Nein. Bitte. Diese Sache mit dem Mahlzeichen. Hier ist die Rede, erstens dürfen wir nicht vergessen, dass es sich um eine Vision handelt. Wenn es eine Vision ist, dann müssen wir immer daran denken, aha, hier sind Bilder. Und da ist zum Beispiel in dieser Vision, sieht man, dass ein Standbild aufgestellt wird, das kann plötzlich reden. Also in einem normalen, natürlichen Standbild, bei den Römern gab es kein Standbild, das aus Steinen war und plötzlich begann der Stein zu sprechen. Das gab es nicht damals. Aber hier wird etwas gezeigt, dass hier dämonische Kräfte sind, die also diese Anbetung des kaiserlichen Bildes fördern. Und wir dürfen nicht meinen, manche sagen, ja, das ist der Fernseher oder das ist das Internet. Nein, das konnten die Christen von Pergamus und von Thyatira und Ephesus ja gar nicht wissen. Es gab ja damals keine Fernseher. Und das ist ja die Botschaft, die an die Christen von damals gerichtet ist. Nicht eine Botschaft an Christen, die erst 2000 Jahre später leben werden. Also diese falschen Propheten, die hier auftraten, im Bilde dieses anderen Tieres aus der Erde, diese haben die Kaiseranbetung gefördert. Und in dem Bild wird das jetzt so dargestellt, dass es handelt mit dem Ziel, Vers 16, dass es allen, den Kleinen und den Großen und den Reichen und den Armen und den Freien und den Knechten, dass es ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand und auf ihre Stirn gebe. Jetzt bitte überlegen Sie mal. Immer denken. Wo im Alten Testament haben wir sowas? Immer so denke, das sind ja Bilder aus dem Alten Testament gegriffen. Wo haben wir im Alten Testament ein Mahlzeichen und wo haben wir im Alten Testament etwas auf der Stirn und auf der Hand? Wir haben ein positives Mahlzeichen im Alten Testament, das jeder Jude tragen soll, auf der Stirn und auf der Hand. Was war das? Das Wort Gottes, das Gesetz des Herrn, sollte in einer Form, also er sagt, schreibe dir diese Worte, schreib sie dir zwischen die Augen, binde sie dir zwischen die Augen und binde sie dir an die Hand. Warum? Nun, zwischen die Augen, das ist dort, wo wir denken. Und auf der Hand, das ist dort, wo wir handeln. Und das ganze Wort Gottes soll uns prägen. Das Wort Gottes soll den Gläubigen sein Denken und sein Handeln bestimmen. Und das Wort, das hier verwendet wird, Mahlzeichen, heißt Charagma auf Griechisch. Und Charagma, da kommt übrigens auch das Wort Charakter davon. Charagma ist das Prägezeichen. Das ist das Wort, das man verwendet, wenn man Münzen prägt. Und der Kaiser, der ließ auf die Münzen sein Bild prägen und er vielleicht auch seinen Namen prägen, ja, die Aufschrift des Kaisers, Prägezeichen. Aber hier ist das ein Bild, Geschwister, hier ist das in eine Vision eingepackt und hier wird, was die Vision vermittelt ist, dass das Tier also ein Zeichen macht, das heißt, das Tier will die Menschen prägen in dem, was sie denken und handeln. Das Tier hat immer das Ziel, das Denken und Tun der Menschen zu gewinnen. Und wie das jetzt ganz konkret aussieht, weiß ich nicht. Das ist ja ein Bild. Und wir müssen uns aber jetzt Gedanken machen, was das Bild aussagt. Wir dürfen jetzt nicht meinen, aha, das ist jetzt 1:1, das wird jetzt genauso geschehen und da kommt jetzt irgendeiner und prägt uns auf die Stirn eine Schrift da drauf, vielleicht mit einem Brenneisen oder andere meinen mit einem elektronischen Chip. Bitte, von einem elektronischen Chip ist hier überhaupt nicht die Rede. Das ist, wenn ich das jetzt sagen darf, das ist einfach nicht in Ordnung, wenn man solche Dinge verkündigt. Es geht gar nicht um solche Dinge. Außerdem, wie konnten sich die Geschwister von Ephesus einen Chip vorstellen? Und von Smyrna und von Pergamus und von Laodicea? Was soll das für eine Botschaft für diese Christen gewesen sein? Das kann nicht sein, Geschwister. Es geht hier um ein Bild, dass das Tier prägt oder der falsche Prophet fördert das, dass die Menschen so denken, wie das Weltsystem, das politische System es möchte. Haben wir das heute nicht auch? Ist nicht heute das ganze Bestreben des Systems, dass wir so denken, wie das System es will? Wird das nicht schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten so gemacht, dass man so denkt, wie die Regenten es wollen? Nicht eigenständig, sondern nach ihrer Meinung. Geschwister, es gibt nur zwei Gruppen von Christen im Buch der Offenbarung, zwei Gruppen von Menschen im Buch der Offenbarung. Die einen sind geprägt vom Tier und die anderen sind versiegelt von Gott. Und jetzt lesen Sie mal Kapitel 14, Vers 1. Dort heißt es, ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berge Zion, und mit ihm waren 144.000, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Es wird oft gefragt, wie kommt das Malzeichen auf die Stirn und auf die Hand? Mit einem Kugelschreiber oder mit einem Chip oder mit sonst was? Aber es wird nie gefragt, wie kommt der Name des Vaters auf die Stirn der 444.000? Mit einem Kugelschreiber oder mit einem Chip? Wieso wird das hier nicht gefragt? Das sagt man ja, das ist ein Bild. Das ist ja nur bildlich zu verstehen. Gut, richtig, das ist bildlich zu verstehen. Aber wieso soll denn das andere nicht bildlich zu verstehen sein? Wenn das eine am Ende von Vers 13, von Kapitel 13, das von Kapitel 13 ist parallel zu dem von Kapitel 14. Die einen sind so geprägt und gestempelt und die anderen so. Und was lesen wir in Kapitel 3? Gehen wir zurück. Was war die Botschaft an die Christen in Philadelphia? Was hatte Gott ihnen gesagt? Wer überwindet, Vers 12, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempelheiligtum meines Gottes machen und er wird nicht mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, die aus dem Himmel von meinem Gott niederfährt, und meinen neuen Namen. Ich werde auf ihn schreiben. Den neuen Namen. Ebenso ist das auch in Offenbarung 22. Offenbarung 22. Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Geschwister, in alle Ewigkeit wird an der Stirn der Gläubigen stehen Yahweh. Woran denken Sie? Wer hatte an der Stirn im Alten Testament? Bei wem stand an der Stirn? Yahweh, heilig dem Herrn. Dem hohen Priester, ja. Der hohe Priester geht in das Allerheiligste hinein und auf seiner Stirn steht, ich bin dem Herrn geweiht und ich bin nur für ihn da. Ich gehöre dem Herrn. Das ist ein Bild. Jetzt sind alle hohe Priester. In dem neuen Jerusalem haben alle Zutritt zum Allerheiligsten und alle stehen in der Gegenwart Gottes und alle sind geprägt von Gott und gehören ihm. Das ist die Frage. Wem möchte ich gehören? Dem Tier oder dem Herrn? Es gibt keine dritte Gruppe im Buch der Offenbarung. Entweder so oder so. Kapitel 9, Vers 4. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht schädigen sollten das Gras der Erde, noch alles Grüne, noch irgendeinen Baum, sondern allein die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes auf ihren Stirnen haben. Die Menschen, die nicht versiegelt sind, die werden hier geplagt. Die Versiegelten sind die Gläubigen. Ich will nur hier zeigen, das sind Bilder. Und wir müssen uns überlegen, was sagt das Bild aus? Und was sagt jetzt die 666? Nun, die 666, das ist... In der damaligen Zeit war das eine Art, wie man, dass man einen Namen auch in Form von einer Zahl schreiben konnte. Also zum Beispiel, wenn man Thomas heißt, T, das war etwa 400 und O, das war 200 und M, das war, weiß ich nicht was, das war vielleicht 60 und A, das war 1 und S war 300 und dann zählt man das alles zusammen, dann kommt eine Summe heraus. Und das ist dann die Zahl des Namens. Und jetzt sagt der Jetzt heißt es in Offenbarung Kapitel 13, wer Verstand hat, am Ende von Kapitel 13, wer Verstand hat, der berechne die Zahl. An wen ist die Offenbarung gerichtet? An Geschwister in Ephesus und in Smyrna und in Pergamos und in Laodicea. Und sie sollten jetzt sich überlegen, was bedeutet die Zahl 666? Nicht die Christen von Blankenheim im Jahre 2014, sondern die Christen von Ephesus in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts und von Laodicea und so weiter. Die sollten überlegen und die sollten berechnen. Und es war nicht so schwierig, drauf zu kommen. Warum? Weil er ihnen schon einige Hinweise gegeben hat. das Tier, ja, das ist das römische Tier. Der, der jetzt gerade herrscht, ist der sechste Kopf. Ja, das ist der Kaiser Nero. Und wenn man dann auf ein bisschen herumdüftelt, dann kann man drauf, wenn man Kaiser Nero auf Hebräisch schreibt, Caesar Neron, und diese Zahlen dann zusammenrechnet, dann kommt man auf 666. Das ist, vielleicht ist das die Lösung, ich weiß es nicht. Aber das wäre eine sehr einfache Lösung. Ich sage, die Christen damals sollten das tun. Die sollten das ausrechnen. Es geht gar nicht darum, dass irgendein Mann heute auftritt und der hat dann die Zahl 666. Das steht nicht im Text. Das geht weit über den Text hinaus. Und ich möchte uns ermutigen, bitte bleiben Sie an dem Text und was der Text aussagt. Vergessen Sie mal die Bücher, die Sie gelesen haben über die Endzeit. Es gibt ja so viele Bücher. Versuchen Sie mal am Bibeltext zu bleiben und Sie werden sehen, die Sache ist viel einfacher, als man denkt. Aber eins darf ich jetzt noch sagen. In der Offenbarung und in Daniel und in Hesekiel und in Jeremia und in Matthäus 24 wird immer die Prophetie so beschrieben, dass das Kommen des Herrn bald ist. Und was lesen wir am Ende der Offenbarung? Siehe, ich komme bald. Das ist an die Christen von Ephesus und Smyrna und Pergamus geschrieben. Siehe, ich komme bald. Und er sagt ihnen, schaut, der Sechste ist jetzt. Und dann kommt noch einer. Und der wird nur kurz bleiben. Es ist immer nur kurz. Alles, was in der Zukunft ist, ist immer kurz in der Bibel. Die tatsächlichen Zeitspannen werden nicht gegeben. Die tatsächlichen Zeitspannen der Geschichte werden weder im Buch Daniel, noch im Hesekiel, noch in Jesaja, noch in Jeremia, noch in Matthäus 24 uns gesagt. Denn das Kommen des Herrn kann niemand berechnen. Das heißt, wir haben hier eine Spannung. Er sagt, das Tier selbst ist auch ein Achter und es ist von den sieben. Und das Tier, das ist und es ist nicht und es ist wieder da und es fährt ins Verderben. Und das Tier wird von dem Herrn Jesus gerichtet, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Dann merken wir, da ist jetzt eine Spannung drin und man kennt sich nicht aus. Ja, was kommt denn dann? Das wissen wir nicht. Er sagt nur, ich komme bald. Das Kommen des Herrn ist immer nahe. Und auch in der Offenbarung ist das Kommen des Herrn immer nahe. Und es ist so geschrieben, wie in Matthäus 24, gleich nach der Drangsal jener Tage, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Niemand kann sie ausrechnen. Der Herr wird kommen zu einem Zeitpunkt, da es niemand meint. Aber die Situation, wie im ersten Jahrhundert, die ist auch immer gewesen. Die große Drangsal. Wann ist die große Drangsalszeit? Die große Drangsalszeit ist zur Zeit von Johannes gewesen. Er sagt, ich bin Mitgenosse in der Drangsalszeit. Offenbarung 1, Vers 9. Ich bin euer Mitgenosse in der Drangsal. Und Paulus schreibt, dass wir durch viele Drangsale in das Königreich Gottes eingehen. Und an anderen Stellen wird uns gesagt, dass wir Drangsal haben werden. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 5. Und an vielen anderen Stellen wird es klar, dass wir durch Leiden gehen in die Herrlichkeit. Die große Drangsalszeit sind nicht die letzten paar Jahre vor der Wiederkunft, liebe Geschwister. Die große Drangsalszeit ist die Zeit zwischen Himmelfahrt Jesu Christi und Wiederkunft Jesu Christi. Wir leben schon seit langem, langem in der Drangsalszeit. Vielleicht merken Sie das nicht in Deutschland, aber fragen Sie die Christen in Nordkorea, ob sie in der Drangsalszeit leben. Oder fragen wir andere Christen in Indien oder in Pakistan oder im Iran oder in der muslimischen Welt. Dann können Ihnen sagen, dass wir in der Drangsalszeit leben. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist für viele neu und viele denken sich, das kann nicht sein, das muss falsch sein und so weiter. Man hat ein gewisses Bild im Kopf. Sie können ruhig Ihre Meinung behalten. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich irgendeine neue Lehre bringe. Übrigens, die ist gar nicht so neu. Lesen Sie die Kommentare vor 150 Jahren und vor 200 Jahren, dann werden Sie merken, dass viele Christen gibt, die das schon gesagt haben. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, Geschwister, lassen Sie sich nicht von Endzeitspezialisten in eine Situation hineintreiben, dass sie jetzt schlafen dürfen und später dann kommt dann der Antichrist und jetzt warten wir mal auf den Antichristus und in der Zwischenzeit freuen wir uns, dass wir das noch nicht haben. Dann verkennt man die Zeit, dann verkennt man die Natur der Zeit und dass die Schlacht heute stattfindet und dass die Bereitschaft, bis zum Tode dem Herrn treu zu sein, die ist heute gefordert, nicht für irgendeine Christengeneration in ferner Zukunft. Und wenn Sie noch Schwierigkeiten haben, das anzunehmen, das ist kein Problem, dann glauben Sie einfach, was Sie bisher geglaubt haben. Aber lesen Sie in der Schrift und überlegen Sie immer, könnte es sein, ich möchte nur das lesen, was die Schrift selber sagt. Und die Schrift ist nicht so kompliziert, wie wir denken. Nur so viel. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber vielleicht kann es dem einen oder anderen helfen. Wollen wir hier schließen mit Gebet, dass der Herr uns weiterhelfen möge.